NDR Info. Themen des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Tag. Nach dem europäischen Gipfeltreffen gestern in London, wo es um die Verteidigung der Ukraine und um Sicherheitsgarantien für das Land ging, da nimmt die Diskussion darüber Fahrt auf. Europa will nun vorangehen, will sich unabhängiger machen von der NATO und dem US-Einfluss dort. Das beschäftigt uns gleich mit Berichten aus der Hauptstadt, aus Paris und auch im Interview mit einer Militärexpertin. Doch zunächst, da blicken wir mal nach Mannheim. Dort ist am Mittag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei spricht von Toten und mehreren Verletzten. Susanne Bessler fasst zusammen.
Gegen 12.15 Uhr fuhr ein Fahrzeug in eine Menschenmenge auf den Planken der Hauptgeschäftsstraße der Mannheimer Innenstadt. Die sonst belebte Fußgängerzone ist inzwischen komplett abgesperrt. Es liegen Trümmer auf der Straße. Die Polizei bestätigt 2 Tote und mehrere Schwerverletzte. Laut Polizei ist der Bereich um den Paradeplatz betroffen. In der gesamten Innenstadt befindet sich ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften. Mehrere Warn-Apps wie Katwarn in Mannheim melden eine Bedrohungslage. Die Rettungsmaßnahmen laufen weiter auf Hochtouren. Die Polizei kontrolliert außerdem die Konrad-Adenauer-Brücke von Mannheim in Richtung Ludwigshafen sowie die Ludwigshafener Innenstadt. Ein Polizeihubschrauber steht in der Luft direkt über der Brücke und dem Mannheimer Schloss. Die Bevölkerung wird gebeten, die Innenstadt zu meiden und den Bereich großräumig zu umfahren.
Susanne Bessler aus Mannheim. Und ich bin nun verbunden mit Michael Götschenberg, ARD-Sicherheitsexperte. Herr Götschenberg, das erinnert an die Tat von München Mitte Februar. Da war ein Mann in eine Menge gefahren, eine Mutter und ihr Kind starben. Gibt es weitere Parallelen zu dem Fall in München oder ist es anders in Mannheim?
Es scheint anders zu sein. Wir haben es bei dem Fahrer des Fahrzeugs mit einem 40-jährigen Deutschen zu tun, der den Sicherheitsbehörden bisher nicht als Extremist bekannt war, nicht auf dem Radar gewesen ist, wohl aber bekannt war aufgrund von psychischen Auffälligkeiten. Da ist zwar grundsätzlich noch alles auf dem Tisch an Möglichkeiten, die es als Motivation gegeben haben könnte für diese Tat, also von einem Unfall bis hin zu einer Amoktat, erweiterter Suizid, auch das haben wir schon gesehen in der Vergangenheit, oder auch eine politische Motivation. Aber es sollte zum jetzigen Zeitpunkt nichts auf einen islamistisch motivierten Anschlag hin. So viel kann man zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ohne dass jetzt schon offiziell irgendetwas mitgeteilt worden wäre.
Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, die da immer noch laufen, lassen die darauf schließen, dass man von einem Mittäter oder von weiteren Gefahrenstellen ausgeht oder ist das Routine?
Das ist Routine. Man geht zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon aus, dass weitere Personen beteiligt gewesen sind. Man muss jetzt sehen, inwieweit es im Vorfeld Äußerungen, Hinweise gab des Fahrers, was er vorhat, ob weitere Personen davon wussten. Das dauert erfahrungsgemäß dann auch etwas länger, bis die Polizei da ein klares Bild hat. Die Frage ist auch, inwieweit der Fahrer selbst vernehmungsfähig ist. Er soll sich selbst im Krankenhaus befinden. Da sind wir im Moment noch im Unklaren, was man überhaupt von ihm selbst schon gehört hat.
Wir haben ja gehört, es gab 2 Tote, es gibt auch viele Verletzte. Wissen Sie was über deren Zustand?
Nein, wir wissen auch gar nichts Genaues über die Zahl der Verletzten. Es ist immer von 5 bis 10 Verletzten die Rede. Darunter sollen sich Schwerverletzte befinden, die natürlich mittlerweile alle ins Krankenhaus gebracht worden sind. Aber inwieweit darunter noch Personen sind, die so schwer verletzt sind, dass sie möglicherweise in Lebensgefahr schweben, das ist alles bisher nicht bekannt.
Wann rechnen Sie denn damit, dass es weitere Informationen, genauere Informationen gibt?
Also der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel hatte sich bereits an die Öffentlichkeit gewandt mit ein paar Informationen zur Identität des Fahrers, hat auch ausgeschlossen, dass nach jetzigem Stand der Erkenntnisse diese Tat irgendetwas mit dem Thema Karneval zu tun gehabt hätte. In Mannheim war der Fastnachtsumzug ja auch schon gestern. Aber wie gesagt, wir wissen nach wie vor nicht, was die Motivation gewesen ist. Und ob es da heute noch weitere Erkenntnisse, weitere Mitteilungen gibt, ist auch nicht bekannt.
In Mannheim ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Es gab 2 Tote. Soweit Informationen live von Michael Götschenberg. Europa ist aufgeschreckt von dem rüden Ton, der aus Washington herüberkommt, vom amerikanischen Präsidenten Trump. Dessen aggressiven Töne gegenüber Präsident Zelensky aus der Ukraine vor laufender Kamera haben gewiss das gezeigt. Normal ist in dem Verhältnis zu den USA nun nichts mehr. Schnell entschied sich der britische Premier Starmer, seine europäischen Kollegen zusammenzurufen, um zu beraten, wie sich Europa auf die neue Lage vorbereiten kann. Kurz gesagt, die beiden europäischen Nuklearmächte Großbritannien und Frankreich wollen dabei eine Koalition der Willigen anführen. Und wie die Europäer der Ukraine Sicherheitsgarantien geben könnten, dazu äußerte sich der französische Präsident Macron in einem Interview. Caroline Diller.
Emmanuel Macron will offensichtlich weiter Tempo machen. Noch auf dem Rückweg aus London hatte Frankreichs Präsident der Zeitung Le Figaro ein Interview gegeben. Der zentrale Punkt, ein gemeinsamer Vorschlag von Frankreich und Großbritannien für eine einmonatige Waffenruhe in der Ukraine. Am Morgen danach ist es Außenminister Jean-Noël Barrot, der diese Pläne bei France Inter erläutert. Das ist eine Voraussetzung für Friedensverhandlungen. Denn diese Waffenruhe in der Luft, zu Wasser und für die Energieinfrastruktur ist eine Möglichkeit für Wladimir Putin, seinen guten Willen zu beweisen, sollte er dem zustimmen. Dann erst würden die eigentlichen Verhandlungen über ein Friedensabkommen starten. Aber einen soliden und nachhaltigen. Ein Ende der Kampfhandlungen am Boden wäre zunächst also nicht Teil des Vorschlags. Eine Entsendung europäischer Soldaten soll laut Macron erst in einem zweiten Schritt erfolgen, nämlich dann, wenn ein mögliches Friedensabkommen steht. Unterstützung erhält Macron innenpolitisch von eher ungewohnter Seite, nämlich von den Sozialisten. Deren Parteichef Olivier Faure sagte bei France Info: Ich finde mich absolut wieder in dem, was der Präsident vorgeschlagen hat. Ich möchte, dass die Europäer aufwachen, sich ihrer eigenen Stärke bewusst werden und sich nicht immer den Amerikanern in die Arme werfen. Mittelfristig müssen wir an einer europäischen Verteidigung arbeiten, zu der Frankreich einen Beitrag leisten muss, auch indem wir die Frage nach dem nuklearen Schutzschirm erneut stellen. Emmanuel Macron hat im Figaro seinen Vorschlag präzisiert, Frankreichs Kapazitäten zur nuklearen Abschreckung auch anderen europäischen Ländern zur Verfügung zu stellen. Länder, die sich dem, Zitat, strategischen Dialog darüber anschließen wollten, könnten etwa an Übungen beteiligt werden, so Macron. General Dominique Trinquant ist der ehemalige Leiter der französischen Militärmission bei den Vereinten Nationen und der NATO. Er halte diese Überlegung grundsätzlich für sinnvoll, sagte Trinquant im Sender France 2. Auf mich wirkt das glaubwürdig. Und andere Präsidenten vor Macron haben das auch schon vorgeschlagen. Die nuklearen Abschreckungskapazitäten Frankreichs sollen die vitalen Interessen der Nation verteidigen. Diese vitalen Interessen enden aber nicht an den Grenzen Frankreichs. Sie schließen Europa ein. Es geht nicht darum, anderen Ländern die französischen Atomwaffen zur Verfügung zu stellen. Aber diese Waffen unter dem Kommando des französischen Präsidenten sollen auch für andere Länder nützlich sein. Mit seinen Vorschlägen will Präsident Emmanuel Macron Frankreichs Führungsanspruch unterstreichen, was die Unterstützung der Ukraine und eine mögliche europäische Verteidigungspolitik angeht.
Caroline Diller berichtete. Deutschland als größte Wirtschaftsnation in Europa ist natürlich auch gefragt, wenn es um die Beteiligung an europäischen Rüstungsaufgaben geht. Der Haken ist nur, zurzeit gibt es eine Übergangsregierung. Es ist die alte unter Kanzler Scholz und der neue mutmaßliche Kanzler Friedrich Merz von der CDU und die SPD. Die verhandeln ja gerade über die Bildung einer neuen Koalition. Aber diese üblichen Rituale vor einer Regierungsbildung, die scheinen irgendwie gerade unpassend. Zu viel steht weltpolitisch und auch sicherheitspolitisch auf dem Spiel. Es wird viel Geld gebraucht, um die Rüstungsausgaben zu finanzieren, aber auch um notwendige Investitionen im Land zu bezahlen. Frage an unsere Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann in Berlin. Die Koalitionäre, die sondieren ja wieder heute Nachmittag. Währenddessen brennt ja bildlich gesprochen die Hütte. Worüber reden CDU und SPD?
Wenn wir das wüssten, also sie bewahren nach wie vor Stillschweigen darüber, worüber sie sich nun tatsächlich austauschen. Das haben sie so vereinbart und daran halten sich im Moment auch alle. Aber es ist natürlich relativ klar und es liegt auf dem Tisch, dass es um Finanzierungsfragen geht, der Verteidigungsaufgaben und der Unterstützung der Ukraine. Das ist nun wirklich sehr deutlich geworden in den vergangenen Tagen. Die Dringlichkeit ist da wirklich enorm. Und auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch darüber verständigen, ob man überhaupt in der Lage sein wird, eine Koalition zu bilden. Noch ist man ja in den Sondierungen. Also die Koalitionsverhandlungen haben ja noch nicht angefangen. Also der Zeitdruck ist wirklich hoch.
Der Zeitdruck ist hoch. Und wie lange soll das nun dauern? Wirklich bis Ostern? Merz hat ja gesagt, die Welt wartet nicht auf Deutschland.
Ja, bis Ostern war schon eine sehr sportliche Devise, die er da ausgegeben hat. Ob das überhaupt zu schaffen ist, steht noch in den Sternen. Aber jetzt möglicherweise noch mehr Tempo machen. Das kommt darauf an, ob man sich einigen kann auf die wichtigen Punkte, wo man ja auch nicht so wirklich einig ist. Ja, also es gibt natürlich einige Punkte, wo sich Union und SPD überschneiden, aber es gibt auch allerhand Trennendes. Und da muss man jetzt mal gucken. Also Saskia Esken, die Co-Parteichefin der SPD, hatte heute auch schon mal relativ klar gemacht, dass es natürlich nicht nur um Finanzen geht, um die Finanzierung von Verteidigungsaufgaben, sondern dass da noch ein bisschen mehr ist und das ist alles nicht in Stein gemeißelt.
Ja, dieses viele Geld. Wie will man das denn herbeischaffen? Wie ist die Diskussionslage denn momentan?
Da gibt es eigentlich nur einen Weg, denn im Bundeshaushalt klaffen immer noch große Löcher. Also geht es nur über neue Schulden. Und da ist jetzt die Frage, welchen Weg geht man? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt neue Sondervermögen. Wir hatten ja schon mal ein Sondervermögen, nachdem der Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland ausbrach. Nach der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, vor 3 Jahren war das, da hat man dann 100 Milliarden auf den Weg gebracht für die Bundeswehr. Das könnte man jetzt erneuern. Das wäre auch relativ unkompliziert, weil das schon im Gesetz festgelegt ist und man müsste quasi nur die Zahl ändern. Die andere Möglichkeit ist, dass man die Schuldenbremse reformiert oder die Schuldenbremse vielleicht sogar ganz aussetzt. Aber beides birgt die Schwierigkeit, dass es dafür im neuen Bundestag keine Mehrheit mehr gibt. Dafür braucht es nämlich eine Zweidrittelmehrheit. Das kann man also nur mit dem alten Bundestag machen.
Um wie viel Geld reden wir denn da?
Da sind jetzt verschiedene Zahlen, die kursieren. Also zuletzt haben führende Wirtschaftswissenschaftler Zahlen ins Spiel gebracht von 400 Milliarden Euro allein für die Bundeswehr, natürlich für die nächsten Jahre gedacht. Und dazu noch ein Paket von ungefähr 500 Milliarden, die in die marode Infrastruktur in Deutschland investiert werden sollen. Denn die Lesart ist, dass das eine eben nicht ohne das andere gehen wird. Und das ist auch relativ deutlich, wenn man sich so andere Stimmen außerhalb der Union anhört, aus der SPD und von den Grünen, kommen immer wieder diese mahnenden Worte, dass man die Schuldenbremse endlich anpacken müsste, um auch in die Infrastruktur zu investieren.
Anne-Kathrin Mellmann live aus Berlin. Vielen Dank. Und mitgehört hat Stefanie Babst. Sie war jahrelang leitende Mitarbeiterin im militärischen Stab der NATO. Guten Tag, Frau Babst.
Einen schönen guten Tag Ihnen.
So, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die hat betont, dass Deutschland sich substanziell beteiligen muss an einer neuen Verteidigungsstrategie. Da hören wir mal kurz rein, was sie gesagt hat.
Und wenn wir das zurückgeben wollen, was uns andere Länder geschenkt haben, nämlich die Wiedervereinigung im Herzen Europas, in Frieden und in Freiheit zu leben, muss Deutschland jetzt genau auf den Tisch legen, was sind wir bereit für unseren Frieden in Europa zu leisten.
Ja, was können wir, was sollten wir Deutschen auf den Tisch legen? Oh, ich muss, Frau Babst, wir kommen sofort zu Ihnen zurück. Nein. Ja. So, noch ein. Hallo, Frau Babst, sind Sie noch da? Da ist sie uns aus der Leitung. Frau Babst, sind Sie noch da?
Ja, ich bin auch da.
Es tut mir leid, wir haben hier ein technisches Problem gehabt, aber Sie konnten Frau Baerbock hören, oder?
Ja, ich habe Frau Baerbock gehört,
gut.
Ja.
Und dann habe ich Sie gefragt, was können wir, was sollen wir Deutschen auf den Tisch legen?
Das wird nicht von uns abhängen, sondern von den Parametern, die sich um uns herum ja mit rasender Geschwindigkeit verändern. Deutschland hat in den letzten 3 Jahren eben keine Strategie auf den Tisch gelegt, weder gegenüber Russland noch im Rahmen der NATO oder der EU. Wir werden jetzt einfach erst einmal sehen müssen, wie sich die Dinge zwischen den beiden Seiten des Atlantiks weiter schütteln. Hier stehen die Zeichen wirklich mehr als nur auf Sturm. Das wird eine ausgesprochen ungemütliche Zeit für uns. Und wenn wir wissen, wie sich das schüttelt, dann können wir auch überlegen, was wir auf den Tisch legen. Aber gegenwärtig können wir nicht mehr tun, als uns vorzubereiten auf einen Rückzug der Amerikaner aus der NATO.
Kann denn Europa was tun? Wir haben also gehört von Herrn Macron, der will ja möglicherweise seine Atomstreitkräfte zur Verfügung stellen, Großbritannien vielleicht auch. Können die eine nukleare Abschreckung erfüllen, so wie die USA das können?
Irgendwann vielleicht. Auch hier ist mein Kritikpunkt. Wir haben dieses Thema ausgesessen und verschlafen. Der französische Präsident hat uns, auch der deutschen Regierung, schon vor einem Jahr angeboten, Gespräche darüber zu beginnen. Das wurde aus unterschiedlichen Gründen von der auslaufenden Bundesregierung abgelehnt. Jetzt sind wir natürlich viel mehr unter Druck, aber ganz grundsätzlich macht es natürlich sehr viel Sinn, mit unseren britischen und französischen Kollegen darüber zu reden, wie wir einen solchen Nuklearschirm entwickeln können. Dabei muss man aber wissen, das wird sich um ein langfristiges Projekt handeln, sowohl politisch als auch technisch, als auch von der Ausrüstung her. Das ist alles nichts, was man von heute auf morgen schnell einbringen kann.
Sie waren eben sehr skeptisch in Bezug auf die NATO. Ist die NATO am Ende?
Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass entweder heute oder morgen oder irgendwann in den nächsten Tagen der amerikanische Präsident noch stärker deutlich macht, dass er den transatlantischen Konsens zu Russland verlassen will und wird. Er hat sich ja bereits deutlich gegen die Ukraine positioniert und er hat gestern beispielsweise seinen Verteidigungsminister verkünden lassen, dass die USA in ihrem Cyberkommando nicht mehr auf russische Cyberbedrohung reagieren sollen. Mit anderen Worten, Russland wird nicht mehr als Bedrohung angekündigt. Das ist ein echter Schlag auch ins Gesicht der NATO, denn selbstverständlich ist die Cyberdomäne super, super wichtig. Wenn hier die Amerikaner den Konsens verlassen und sich da rausklinken, ist das schon mal ein erster Vorgeschmack auf das, was sie noch weiter tun werden.
Der Kalte Krieg, der wurde ja durch glaubhafte Abschreckung nicht zu einem heißen. Müssen wir zurück zu diesen Zeiten?
Ich wünschte, es wäre so einfach. Während des Kalten Krieges war die damalige Sowjetunion eine Macht, die zwar konventionell und nuklear bestückt war, aber die im Großen und Ganzen den machtpolitischen Status quo in Europa respektiert hat. Also einfach gesagt, auf ihrer Seite des Warschauer Paktes weitestgehend blieb und auch nicht wirklich ernsthaft die Absicht hatte, die NATO-Verbündeten militärisch in die Ecke zu treiben oder anzugreifen. Das ist mit einem heutigen Russland völlig anders. Wir sehen seit 3 Jahren, dass Präsident Putin eben nicht den Status quo aufrechterhalten will. Er könnte den Krieg jeden einzelnen Tag beenden, das will er nicht, sondern er versucht mit militärischer Gewalt ein Land in der Mitte Europas zu zerstören und uns nachhaltig zu destabilisieren. Und das gelingt ihm seit 3 Jahren sehr gut, weil wir ihm eben nichts entgegensetzen.
Soweit die Militärexpertin Stefanie Babst live hier in den Themen des Tages auf NDR Info. Vielen Dank für Ihre Zeit.
NDR Info. Die Meinung.
Ja, Deutschland will viel Geld in die Hand nehmen, unter Umständen wieder ein Sondervermögen aufrufen von vielen 100 Milliarden Euro, um die Bundeswehr auszustatten und um andere Investitionen zu tätigen. Neue Schuldenmilliarden für Deutschland, die lösen nicht alle Probleme, meint Hans-Joachim Viehweger.
Reichen 200 Milliarden neue Schulden für die Bundeswehr? Oder darf es ein bisschen mehr sein? Vielleicht 400 Milliarden? Und dann nochmal genauso viel Geld für die Infrastruktur? Alles scheint in diesen Tagen möglich und es wirkt ein bisschen so, als ließen sich alle Probleme der Welt, von der Verteidigung über die Bahninfrastruktur bis hin zum Klimaschutz, schnell mal mit neuen Schulden lösen. Doch das ist ein gefährlicher Irrglaube. Erstens, weil Schulden heute schon morgen den Spielraum der Politik einengen. Zusätzliche Kredite, die helfen sollen, akute Probleme zu lösen, schlagen nämlich in Form höherer Zins- und Tilgungslasten zurück. Zweitens, eine so massive Verschuldung, wie sie derzeit im Raum steht, wird Auswirkungen auf die Inflation und auf das Zinsniveau haben. Preise steigen, Kredite werden teurer. Das bedeutet, den Impulsen, die der Staat durch zusätzliche Aufträge auf der einen Seite möglicherweise schafft, stehen Einbußen beim Wohnungsbau und bei anderen privaten Investitionen gegenüber. Drittens, Verschuldung ist verführerisch. Sie ermöglicht es Politikern, sich vor unangenehmen Entscheidungen zu drücken. Doch wer sagt, dass die eine Aufgabe vordringlich ist, muss auch sagen, was weniger wichtig ist, sprich wo eingespart werden kann. Wenn die Lage wirklich ernst ist, kann man nicht so weitermachen wie bisher, Wohltaten verteilend, wie schon in der Zeit der früheren schwarz-roten Koalition, beziehungsweise im Glauben, man könne durch Subventionen die Wirtschaft ankurbeln, wie in Zeiten der Ampelkoalition. Fazit: Zusätzliche Schulden für die Verteidigung mögen angesichts der neuen Weltunordnung in begrenztem Maß kurzfristig unvermeidlich sein. Doch wenn sich die Politik weigert, Prioritäten zu setzen, lösen die neuen Schulden keine Probleme, sondern schaffen vielmehr neue.
Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger. In Hamburg, da ist nach der Bürgerschaftswahl gestern gefühlt alles beim Alten. Das kommt wohl daher, dass die bisherigen Koalitionäre SPD und Grüne weitermachen könnten. Und man hat ja auch gesehen, dass die das 5 Jahre lang zufriedenstellend gemacht haben. Ein Aber gibt es trotzdem, denn nicht mehr die Grünen, sondern die CDU ist auf dem 2. Platz hinter dem beliebten 1. Bürgermeister Tschentscher gelandet. Rein theoretisch hätte der jetzt also 2 Optionen. Hamburg am Tag nach der Wahl, Frauke Reinig berichtet.
Rot-Grün regiert in Hamburg jetzt seit 10 Jahren. Die Akzeptanz ist hoch, von Wechselstimmung vor der Wahl an der Elbe kaum eine Spur. Das betont auch Bürgermeister Peter Tschentscher, nachdem schon die Prognose seine SPD bei mehr als 33% sieht.
Hamburg ist anders. Wir wollen weiterhin stärkste Kraft in Hamburg bleiben. Und genau das ist auch gelungen.
Aber sein Regierungsbündnis muss federn lassen. Sowohl SPD als auch die Grünen verlieren in Hamburg jeweils knapp 6%. Die CDU hat sich aus ihrem historischen Tief in Hamburg herausgearbeitet und die Grünen mit knapp 20% als zweitstärkste Kraft abgelöst.
Wir werden als erstes auf die Grünen zugehen, aber wir werden auch mit der CDU sprechen. Das gehört sich nicht nur so, sondern das ist natürlich jetzt bei diesem Wahlergebnis tatsächlich auch eine Alternative.
Sagt Peter Tschentscher von der SPD und läuft damit bei CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering offene Türen ein.
Wir sind bereit, Verantwortung mit Peter Tschentscher zu übernehmen für unsere Stadt in den wichtigen Bereichen. Die Grünen haben gezeigt, dass sie in vielen Bereichen eher auf der Bremse stehen. Und jetzt geht es darum, Deutschland und Hamburg fit zu machen für die Zukunft. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen in einer Koalition mit der SPD.
Im Wahlkampf hatte Peter Tschentscher allerdings immer wieder betont, dass er lieber mit den Grünen weitermachen will. Und darauf setzt auch die grüne Spitzenkandidatin und bisherige 2. Bürgermeisterin Katharina Fegebank.
Anders als das Ampelgehampel in Berlin haben wir gezeigt, wie man erfolgreich und verlässlich miteinander regiert, sodass die Menschen uns vertrauen. Und die übergroße Mehrheit wünscht sich auch eine Fortsetzung von Rot-Grün.
Ein Selbstläufer werden die Sondierungsgespräche wohl aber nicht. Die SPD könnte eben auch mit der CDU. Und das nutzt Peter Tschentscher heute in Berlin, um den Druck auf die Hamburger Grünen zu erhöhen. Etwa bei den Themen innere Sicherheit und Einwanderung.
Wir werden bei den Grünen darauf drängen, dass wir in Fragen, die für Deutschland und Hamburg wichtig sind, die im Bundesrat zu erwarten sind als Abstimmung, dass wir dort vorab vereinbaren, wie wir mit unseren Stimmen im Bundesrat dann von Hamburg aus votieren. Das wird ein wichtiger Punkt bei den Grünen sein. Und deswegen ist es auch gut, dass wir eine 2. Option haben, mit der CDU zu sprechen.
Wie das neue Regierungsbündnis in Hamburg künftig auch aussieht, von der bisherigen komfortablen 2-Drittel-Mehrheit muss sich Hamburgs Bürgermeister in jedem Fall verabschieden und sich einer gestärkten Opposition in der Bürgerschaft stellen. Da ist zum einen die Linke, die mit mehr als 11% zum ersten Mal in Hamburg zweistellig ist. Spitzenkandidatin Cansu Özdemir.
Dass wir stärker geworden sind, hat nochmal eine wichtige Botschaft, und zwar, dass wir eine starke Brandmauer gegen rechts sind. Und das möchte ich auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen.
Zugelegt hat auch die AfD in Hamburg. Allerdings blieb das Ergebnis der Hamburg-Wahl mit 7,5% deutlich unter dem im Bund. Spitzenkandidat Dirk Nockemann.
Die Stadt Hamburg ist ein linksgrün geprägtes Milieu, das muss man so sagen, war immer schon eine sozialdemokratisch geprägte Stadt. Der Zuwachs ist für uns schon ein Erfolg. Natürlich hätten wir uns auch vielleicht das eine oder andere Prozent mehr erhofft, ja.
Weiterhin nicht mit einer Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft vertreten ist die FDP. Auch das BSW und Volt haben es nicht über die 5%-Hürde geschafft. Für sie bleibt noch die Hoffnung, mit einem Direktkandidaten einzuziehen. Die Stimmen dafür werden noch ausgezählt. Morgen steht dann fest, wen die Hamburgerinnen und Hamburger direkt in ihr Parlament gewählt haben.
Soweit Frauke Heinrich und soweit die Themen des Tages hier auf NDR Info.